Zweite Folge: Der alte Mann. Dass ein Junge auf dem Weg von der Schule nach Hause in einer Mülltonne eine abgetrennte Affenpfote findet, das mag ja angehen. Dass diese Affenpfote auf dem Kleiderschrank landet, wo der Junge sie einstweilen verstecken wollte, ist auch noch plausibel. Dass dieses Biest sich aber noch in derselben Nacht, in der übrigens Vollmond war, selbstständig macht, vom Schrank hinunterspringt und dem Jungen den Hals zudrücken will, das ist sicherlich ausgesprochen mysteriös. Und dass der Junge wie gelähmt diesem Mordanschlag zusehen muss und erst in letzter Sekunde zu schreien vermag, dass daraufhin sein Vater in das Zimmer stürzt und zwei Schüsse auf die flüchtende Affenpfote abgibt, am nächsten Morgen jedoch niemand darüber spricht, das hat man selbst in Lancaster noch nie gehört. Ja, schlimmer noch, dass eben diese Affenpfote tags darauf wieder auf dem Kleiderschrank liegt, so als sei nichts, sondern alles nur ein schlimmer Traum gewesen, dass aber bei genauem Hinsehen diese Pfote zwei Schusslöcher aufweist, das ist entweder frei erfunden oder von einem Geheimnis umwittert, das noch entdeckt und enträtselt werden muss. Denn hinzu kommt, dass die Eltern des Jungen seit dieser Nacht wie umgewandelt sind, bedrückt und oft schweigsam herumlaufen. Ja, im Hause Rickstones in der Broomleaf Road Nummer 44 schien sich ein Verhängnis anzubahnen. Zwar verbarg der Vater seine linke Hand nicht mehr, die er am Tage nach der unheimlichen Nacht irgendwie versteckt hielt. Zwar war der Junge nie mehr während des Essens so müde geworden wie an dem Abend nach der schlimmen Nacht, als er plötzlich eingeschlafen war. Zwar war die Affenpfote am darauffolgenden Tag spurlos verschwunden, das heißt, die Kratzer waren noch zu sehen, aber vergessen und in Ordnung war gar nichts. Der Junge wurde das Gefühl nicht los, dass noch etwas anderes auf ihn wartete. Und hätte er an diesem Abend ein bisschen länger gelesen oder die Übertragung des Fußballspiels England gegen Deutschland gesehen, vielleicht hätte er gemerkt, dass wieder Vollmond war. Dummerweise aber ging der Mond erst auf, nachdem der Junge recht früh zu Bett gegangen und eingeschlafen war. So sah er natürlich auch nicht, wie der Mond voll und silbrig glänzend am Himmel stand und ernst und unbeweglich in sein Zimmer schaute. Dabei weiß doch jeder, dass Vollmondnächte so ihre Tücken haben. Aber hinterher ist man bekanntlich immer klüger. Die letzten Schläge der Kirchturmuhr konnte der Junge schon deutlich hören. Und als er ganz erwacht war und kerzengerade vor dem Kopfkissen saß, wusste er, dass es 12 Uhr, Mitternacht also, war. Und wieder jagten dunkle Wolken vor dem Mond dahin, so als hätten sie es eilig, fortzukommen von einem grausigen Ort. Irgendetwas hatte ihn geweckt. Hoffentlich nicht wieder dieses durch Mark und Bein gehende Kratzen. Da! Jetzt hörte er leise, aber deutlich: Komm, komm, mein Junge, und lass dir sagen, was ich auszurichten habe. Wo kam das her? Diese sanfte Stimme, die keinem Mann und keiner Frau, keinem Jungen und keinem Mädchen zu gehören schien, sondern so hell und klar, so sanft und leicht klang wie der Frühlingswind, wenn er in den Dünen tollte. Komm, komm, mein Junge, und lass dir sagen, was ich auszurichten hab. Der Junge lauschte, und sein Herz klopfte so wild, dass er es sogar in den Schläfen noch hämmern fühlte. Wie von einer magischen Hand gezogen, stand er auf, ging zum Fenster und schaute auf den großen Kastanienbaum, dessen Äste und Zweige sich im Winde bogen. Und dann hörte er die fremde Stimme ein drittes Mal lockend rufen. Komm, komm, mein Junge, und lass dir sagen, was ich auszurichten habe. Der Junge öffnete das Fenster. Ein nasskalter Wind fegte in sein Zimmer und kühlte ihm die heiße Stirn. Hier bin ich, sagte der Junge. Und dann kniff er die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Aber vor ihm bewegte sich nur der Kastanienbaum. Oder hockte dort oben nicht doch eine Gestalt? Schwang sie nicht etwas in der Hand? Sah das nicht aus wie eine Affenpfote? Die Stimme klang tiefer, als sie sprach. Höre gut zu, mein Junge. Du wirst noch einiges erleben, das du nicht gleich verstehst. Einiges, das dir Angst und Schrecken einjagen wird. Sei aber dennoch zuversichtlich. Dann wird alles gut. Der Wind rauschte in den Blättern der Kastanie. Die Wolken jagten am Himmel. Dem Jungen wurde es kalt. Er schloss das Fenster und legte sich zurück in sein Bett. Noch lange lag er da, ohne zu schlafen, und grübelte über das nach, was er gehört hatte. Einiges erleben. Was konnte das sein? Warum würde er es nicht gleich verstehen? Er mochte keine Geheimnisse. Vor allem Angst und Schrecken würden sie ihm einjagen. Hatte er nicht genug Angst erfahren, als ihm die Affenpfote an die Kehle wollte? Zuversichtlich sollte er sein. Was ist das, zuversichtlich? Hatte das etwas mit Mut zu tun? Er war nicht besonders mutig, eher mittelmäßig tapfer. Alles würde gut werden, wenn er nur zuversichtlich sei. Was meinte die Stimme mit alles? Schade, dass er keinen guten Freund hatte, dem er dieses Erlebnis erzählen konnte. Ob er nicht doch... Die Uhr im Glockenturm der Heiliggeistkirche schlug zweimal. Aber das hörte der Junge schon nicht mehr. Er war eingeschlafen. Strahlend ging die Sonne am anderen Morgen auf. Ob der Sommer noch einmal zurückkommen würde? In der Schule hatten sie im Werkunterricht Segelboote und Drachen gebastelt. Die meisten Kinder wollten Segelboote haben. Der Junge aber und noch drei Klassenkameraden sowie zwei Mädchen trugen am Nachmittag bunte Drachen nach Hause. Wie im Oktober häufig war die Sonne schon gegen Mittag trübe geworden. Wolken zogen auf und es wurde windig genug, die Drachen steigen zu lassen. Die vier Jungen und die beiden Mädchen verabredeten sich. Jeder sollte rasch nach Hause laufen, die Schulsachen abladen, schnell eine Tasse Tee trinken und ein paar Kekse knabbern und dann dorthin laufen, wo bisher alle Jungen und alle Mädchen ihre Drachen haben steigen lassen. Soweit sie natürlich in der kleinen Stadt bei Lancaster wohnten und überhaupt Spaß am Drachensteigen hatten. Draußen auf der Moorwiese. Hinter dem Birkenwäldchen wollten sie sich treffen. Und es wurde ein vergnügter Nachmittag. Der Wind tollte mit dem knatternden Drachen herum, warf ihre langen Schwänze wie Girlanden in die Luft und vollführte wahre Tänze mit den lustigen Gesellen, dass es eine Freude war, zuzuschauen und mitzumachen. Nur der Drachen des Jungen war ziemlich ruhig. Am höchsten von allen stand er weit droben am Himmel, kaum dass er sich ab und zu leicht hin und her bewegte. Und der Junge hatte die ganze Schnur abgerollt. Als es zu dunkeln begann, rüsteten die Kinder zum Aufbruch, holten die Drachen herunter und machten Anstalten, nach Hause zu gehen. »Hey, kommst du mit?« riefen sie. »Ja, gleich«, antwortete der Junge. »Ich muss meinen Drachen ganz langsam holen, sonst reißt er.« Die anderen warteten ungeduldig. »Also kommst du nun?« riefen sie. »Gleich«, sagte der Junge. »Gleich habe ich ihn. Geht schon mal vor, ich komme nach.« Und so gingen die anderen voraus, den schmalen Weg entlang, der von der Moorwiese zur Straße führte und sie wie eine kleine Halbinsel mitten im Moor mit dem Festland verband. Der Junge hörte die anderen lachend davonziehen und dann hatte er auch seinen Drachen wieder. Hätte er freilich gewusst oder auch nur geahnt, was ihm widerfahren würde, er wäre wohl doch mit den anderen gegangen. Ja, er hätte lieber den Drachen aufgegeben, als allein zurückzubleiben. Aber niemand kann in die Zukunft sehen, noch nicht einmal 2 Sekunden lang. Und deshalb werden wir ja auch immer erst nachträglich klüger. Kaum waren die Stimmen der anderen verklungen und kaum hatte der Junge die Drachenschnur an der Ablaufrolle festgemacht, da spürte er wieder dieses eigenartige Gefühl, das er schon einmal erlebt hatte, als er die Derwent Road entlang gegangen war und die Mülltonnen inspiziert hatte. Damals, als alles so wie gestern war und doch alles ganz anders wurde. Dann war da auch wieder diese Lähmung in den Armen und Beinen, dieses Nicht-Weglaufen und Nicht-Schreien-Können, so wie damals, als die Affenpfote auf sein Bett gekrochen war. Mittlerweile war es völlig windstill geworden. Aus dem nahen Wald riefen ein paar Käuzchen. Und dann kam der Nebel. Wie von Geisterhand gezogen, eilten grau-grüne Schwaden über die Wiese hinweg. Vom Moor kamen sie her, das die Wiese bis auf den schmalen Weg umschloss. Der Junge stand da, bewegungslos und versuchte, den Weg zu erkennen, ohne den man hier draußen verloren war. Aber nichts, nichts als dämmerige Dunkelheit und Nebel waren zu sehen. Oder doch? Stand da nicht ein Baum, auf den er zugehen konnte? War es ein Fels? Aber hier gab es keine Felsen. Es könnte auch eine Gestalt sein, dachte der Junge. Aber wer sollte hier stehen, mitten auf der Moorwiese? Was hatte die Stimme zu ihm gesagt? Sei zuversichtlich. Dann wird alles, alles gut. Und die Erinnerung an diese Stimme gab ihm ein wenig Kraft zurück. Kraft genug, um zaghaft zu rufen: Hey, ist da jemand? Hey, ist da jemand? Und natürlich erwartete der Junge keine Antwort. Deshalb war er auch wie vom Donner gerührt, als eine blecherne, alte Stimme zornig rief: Komm schon näher, du Dummkopf! Oder siehst du nicht, dass ich nicht laufen kann? Es dauerte einige Zeit, bis sich der Junge von dem Schrecken erholt hatte.
Was ist? Krächzte es neuerlich. Bist du festgewachsen? Nun komm schon her!
Langsam ging der Junge in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Als erstes sah er den riesigen Schlapphut, dann die dunkle, kleine Gestalt und einen Krückstock, mit dem der Alte sich auf die Schenkel und auf den Boden hieb.
Noch näher, du Dummkopf! Hast wohl geglaubt, das mit der Affenpfote sei bloß so ein Quatsch gewesen, was? So ein Traum oder sowas. Ähnliches wie? Ja, Pustekuchen, schön wär's. Aber glaube nur nicht, ich tue das aus Mitleid mit dir. Ich tue das auch für mich. Vor allem für mich. Also, hör gut zu.
Ich verstehe nicht, sagte der Junge. Ich verstehe nicht.
Unterbrich mich nicht dauernd! Schrie der Alte, dessen runzliges Gesicht der Junge jetzt besser sehen konnte.
Es war bei weitem nicht so unsympathisch wie seine aufgeregte Krähenstimme.
Ich lasse mich nicht dauernd unterbrechen, du Dummkopf. Immerhin hast du alles falsch gemacht und wegen dir... Aber lassen wir das. Also, höre gut zu, denn ich sage das Folgende nicht ein zweites Mal. Zeit ist knapp und Geld gibt's auch nicht. Sperre also deine verdammten Ohren auf.
Und dann hörte der Junge die seltsamste Botschaft seines Lebens. Denn der Alte fuhr fort zu sprechen, jetzt jedoch ganz langsam und bedächtig.
Wenn du das Rätsel von der Affenpfote lösen und deinem Vater helfen, wirklich helfen willst, dann komme heute Nacht hierher und rufe um Punkt Mitternacht die Moorfee herbei. Dreimal, wenn ich bitten darf. Nur sie, die Moorfee, kann dir das Geheimnis verraten. Bedenke aber, wenn du Angst vor ihr hast und schreist, wird sie dich töten. Wenn du sie aber nach dem Geheimnis der Affenpfote fragst und dabei ohne Furcht und ohne Tadel bist, dann muss, hörst du, dann muss sie dir antworten und die Wahrheit loslassen, die sie so festhält wie ich diesen verdammten Krückstock hier.
Und kaum hatte der Alte das letzte Wort herausgeschrien, schlug er sich dreimal wie besessen mit dem Stock auf die Oberschenkel und verschwand, war und blieb verschwunden.
»Hey!« rief der Junge. »Was? Wie war das? Um Punkt Mitternacht die Moorfee rufen? Wer ist die Moorfee? Wieso meinem Vater helfen? Und überhaupt, wer bist du eigentlich? Hey!«
Nichts war zu sehen, nur die dämmerige Dunkelheit und der Nebel. und vom Walde her schrien die Käuzchen. Allmählich fasste sich der Junge wieder. Hauptsache war, hier heil herauszukommen. Er musste den Weg zur Straße finden, sonst war er verloren. Langsam tapste er voran. Hoppla, was war das denn schon wieder? Der Junge stolperte über einen dicken Knüppel, der da herumlag, fiel hin und schrie auf: Mistverdammter! Und in einem Anfall von Wut wollte er den Knüppel schon ins Moor schleudern. Aber ein Glück, dass er es nicht getan hat. Warum? Nun, das wird erst später verraten. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren, murmelte der Junge. Und wenn ich auf allen Vieren kriechen muss, ich werde den Weg schon finden. Kaum hatte er dies gesagt, zerrissen die Nebelschwaden. Sie stiegen empor, wurden zu Wolken, die davonzogen, hell beschienen vom Mond, der immer noch fast so voll und rund und schön war, wie gestern, als er in das Zimmer des Jungen geschaut hatte. Der Junge sah zurück. Da lag sein Drachen. Hastig ergriff er ihn und dann rannte er wie von Furien gehetzt von der Moorwiese herunter auf den schmalen Weg, lief die Straße am Birkenwäldchen entlang und beruhigte sich erst, als die ersten Häuser auftauchten und er die geifernde Stimme von Mrs. Tully hörte, die ihren Mann mit den Worten beschimpfte: Du bist und du bleibst ein riesengroßer Hornochse. Ja, ja, wenn es keine Häuser und keine schimpfenden Frauen gäbe, wie ginge es uns schlecht? Wo hast du bloß gesteckt, Junge? Fragte die Mutter vorwurfsvoll, als er nach Hause kam. Du weißt doch, dass jetzt die Herbstnebel kommen. Schließlich sind wir in England und nicht... Ich weiß, sagte der Junge. Wir sind in England und nicht in Tunesien oder Wanne Eickel. Wo ist das denn, Wanne Eickel? Fragte die Mutter. Aber der Junge war schon in sein Zimmer verschwunden. Er wollte und musste nachdenken. Natürlich würde er da nicht hingehen, noch dazu um Mitternacht. Dreimal nach der Moorfee rufen. So ein Blödsinn, der alte Mann spinnt ja. Dann aber dachte er an seinen Vater, der insgeheim in Not geraten war, sonst hätte er ja keine Hilfe nötig. Hin und her gerissen war der Junge. Was sollte er bloß tun? Beim Abendessen stand sein Entschluss fest. Der Vater schaute so traurig aus, er schien sogar geweint zu haben. Sein Gesicht war so fahl und grau und müde, die Augen hatten so gar kein Feuer mehr, keinen Glanz und keine Freude, dass der Junge beschloss, das Abenteuer zu wagen. Er würde die Moorfee um Hilfe bitten. Hätte ihm jedoch vorher, also jetzt beim Abendessen, jemand klipp und klar gesagt, auf was er sich da einließ und was ihm da noch alles bevorstand, er wäre wohl eher nach Australien gegangen, als nachts auf die Moorwiese hinter dem Birkenwäldchen am anderen Ende der Stadt. Aber was tut man nicht alles für seinen Vater und natürlich auch für seine Mutter? Der Junge war um 9 zu Bett gegangen und hatte den Wecker auf Punkt 11 gestellt. Schon das allererste Rasseln machte ihn wach. Rasch stellte er den Wecker ab und schlüpfte in die Kleider. Dann steckte er sein Taschenmesser ein, nahm die Taschenlampe aus der Schublade und schlich die Treppe hinunter. Die Tür zum Schlafzimmer der Eltern war geschlossen. Ein Glück, dachte der Junge. Er zog den Anorak an, der in der Diele hing, und tastete sich die Kellertreppe runter. Er würde den Hinterausgang durch den Garten benutzen, denn die Haustür fiel irrsinnig laut in das altersschwache Schloss. In der Waschküche zog er die Gummistiefel an und dann war er draußen. Vorsichtig und in geduckter Haltung huschte er davon, die Broomleaf Road entlang, bis zur Kirche, dann am Rathaus, rechts die Flower Street hoch. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis er auf der Straße war, am Birkenwäldchen vorbeikam und am Wege stand, der zur Moorwiese führte. Es war eine sternenklare Nacht und man konnte weit aufs Moor hinaussehen. Der Junge überlegte, noch konnte er umkehren und eine andere Hilfe ersinnen. Noch war es Zeit, den Spuk zu beenden. Aber da war eine unwiderstehliche Macht, die ihn weiterzog, den schmalen Weg entlang bis zu der Stelle, wo er heute Nachmittag mit den Klassenkameraden gestanden hatte. Dann hörte er die Kirchturmuhr.
Zu spät also.
Und dann machte der Junge etwas, das er noch nie gemacht hatte. Er zählte langsam die schweren Schläge mit.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Und kaum war der letzte Schlag verklungen, veränderte sich das Licht ringsum. Es wurde nicht viel, aber ein wenig dunkler. Die Luft wurde feucht, Nebel kam auf. Und dann dachte der Junge an das, was der Alte ihm aufgetragen hatte.
Rufe um Punkt Mitternacht die Morphie herbei. 3-mal, wenn ich bitten darf.
Der Junge gab sich einen Ruck, nahm allen Mut zusammen, legte die Hände trichterförmig vor den Mund und rief laut und deutlich:
Morphie! Morphie!
Und ein drittes Mal rief er:
Morphie!
Eine ganze Weile war nichts zu hören und zu sehen. Dann aber bewegte sich das Moor. Es schwankte der Morast, es blubberte der schwarze Schlamm. Wildenten flogen kreischend hoch in die Luft. Ein Rumoren, ein Rumpeln, ein Dröhnen, ein Schnaufen war zu hören, als kämen 1000 Panzer die Ebene herunter. Dem Jungen jagte die Angst in die Knochen. Jetzt galt es, tapfer zu sein, sonst war er verloren.
Wenn du Angst vor ihr hast und schreist, wird sie dich töten.
Das hatte der alte Mann behauptet.
Wenn du sie aber nach dem Geheimnis der Affenpfote fragst und dabei ohne Furcht und ohne Tadel bist, dann muss sie dir antworten.
Und der Junge wollte leben. Er starrte auf das Moor hinaus. Und gerade als er seine Angst einigermaßen unterdrückt hatte, wölbte sich der Moorschlamm hoch wie ein Turm. Mit einem tierischen Brüllen tauchten die Köpfe, die Vorderpfoten und dann der schuppige Leib eines Ungetüms auf, das zu beschreiben selbst die Nervenkraft des kaltblütigsten Gruselspezialisten überfordern würde. Deshalb, Fortsetzung folgt.